Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 150, Sünde macht einsam. Der fünfte Teil von Bonhoeffers gemeinsames Leben. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen.
Zu unserer Finalfolge in unserer Reihe Gemeinsames Leben. Sprechen heute Pastor Malte Dietje aus Hamburg, der sich auf den weiten Weg hier nach Neustadt gemacht hat. Und ich, Pastor Knut Nippe aus Neustadt.
Genau. Wir machen das große Finale. Dietrich Bonhoeffer, das kleine Büchlein Gemeinsames Leben. 5 Kapitel. Und heute geht es nochmal richtig zur Sache. Ich finde das, was wir heute, ist einer meiner Lieblingskapitel aus dieser, ich finde das Buch ist am Anfang sehr stark und gerade am Ende nochmal richtig stark.
Der Schlussakkord.
Es geht um das Thema Beichte und Abendmahl, das ist überschrieben. Das ist ein bisschen irreführend, es geht eigentlich fast nur um Beichte. Das ist so der Schwerpunkt und ich finde, daran entfaltet Bonhoeffer noch was Grundsätzliches. Übers Christsein. Also es geht natürlich auch um Beichtpraxis, aber es geht um was Grundsätzliches auch. Und da ist schon viel, viel zu heben. Mhm. Ich lese nochmal den biblischen Ausgangspunkt vor. Bonhoeffer stellt ja jedem dieser Kapitel ein
Bibelwort voran.
Diesmal aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16, bekennet einer dem anderen seine Sünden. Und womit Bonhoeffer eigentlich startet in diesem Kapitel, ist, dass er nochmal über einen Zusammenhang nachdenkt von zwei Dingen, die auch beide schon vorher in diesem Buch vorkamen, aber jetzt entfaltet er es mal explizit. Und diese beiden Dinge sind Sünde und Einsamkeit. Also ich denke ja Sünde in ganz vielen, ne? Sünde und Gesetz kann ich denken, Sünde und Selbstrechtfertigung. Aber er sagt, Sünde macht einsam. Mhm. Und Einsamkeit macht anfällig für Sünde. Also es gibt so eine Spirale, so einen Kreislauf. Zitat Bonhoeffer, wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Und er ist, ich finde, das ist echt dichtes Kapitel, auch emotional dichtes Kapitel, wo er sagt, man kann in der christlichen Gemeinde ganz viel Zeit mit anderen Menschen verbringen und doch allein bleiben.
Ja, und genau, und ganz viele Sachen gemeinsam machen.
Ja.
Und bleibt allein, und zwar, weil man nicht als Sünder Gemeinschaft hat, ja, sondern als lauter Sachen, in denen man sich wohler fühlt oder ansehnlicher fühlt oder mehr angesehen wird und so. Und da muss man sozusagen immer etwas verbergen.
Ja, es gibt einen Teil von mir, den darf ich nie mitbringen, ja, in die Gemeinde. Gerade in der frommen Gemeinde, sagt er, frommen Gemeinschaft, gibt es einen Teil von mir, den muss ich immer verstecken, weil der nicht sein darf.
Ja.
Und das macht einsam. Das heißt, ich kann tolle Zeit mit Menschen verbringen, aber am Ende bin ich doch mit mir und meiner Sünde allein. Hm. Und das ist das Wesen der Sünde, dass sie mit mir allein sein will. Da hat sie auch ihre ganze Kraft. Also in dem Moment, wo sie wirklich in die Gemeinschaft kommt, wird sie auch gebrochen. Aber Sünde weiß, wenn sie bei mir wohnen will, dann geht das nur, wenn sie mich allein für sich hat.
Also ich finde, man hört oft und es wird oft gesagt, Sünde ist Trennung von Gott. Mhm. Aber Sünde ist eben auch Trennung von anderen Menschen.
Ja. Ja. Und das ist vielleicht auch was, also was Menschen erleben, dass in dem Moment, wo sie sich ihrer Sünde bewusst werden, das manchmal in die Einsamkeit zieht. Mhm. Also ich kann jedem, ich fange erstmal mit was Banalerem eher an und dann wird es vielleicht nochmal dichter, aber das Banale ist, wenn jemand sagt, ich war 5 Wochen nicht im Gottesdienst, dann will ich nicht mehr wiederkommen, weil ich mich schäme.
Ja, ja.
Ich merke, ich bin im Grunde der Gemeinschaft was schuldig geblieben.
Ja.
Jetzt traue ich mich nochmal zu kommen, weil ich weiß, na, wie gucken die anderen kritisch auf mich, weil in dem Moment, ich habe Angst davor, Sünder zu sein in dieser Gemeinschaft. Und im Grunde meine, das ist ja vielleicht eher eine kleine Sünde, ich bin nicht in den Gottesdienst gegangen, aber ich habe mich der Gemeinschaft entzogen und ich merke, es zieht mich in die Einsamkeit. Oder wenn Menschen merken, okay, da ist vielleicht eine Ehe zerbrochen, gehe ich dann eigentlich in die Gemeinde oder habe ich gerade eigentlich eher Angst, in die Gemeinde zu gehen, weil ich weiß eigentlich, mit meinem Zerbruch kann ich da schlecht sein?
Na aber das noch auffälligere und in beiden gleichen ist ja das Bild von der Gemeinschaft. Ne? Ja. Also jetzt ja. Die Frage ist, wie groß ist die Sünde, fünfmal nicht in Gottesdienst zu gehen? Aber das Bild, das ist eine Gemeinschaft, in der ich nicht ganz drinne bin, wenn ich komme und die denken, ah, da ist er wieder. Mhm. Also ich erinnere mich an eine Frau, die war eingeladen zu so einer christlichen, nicht Freizeit, so einem christlichen Freundestreffen oder irgendwie so oder und die mochte diese Gemeinschaft total gerne, die hat das erlebt, aber jetzt wurde sie dazu eingeladen und hat gedacht, ja, aber da lesen sie so viel Bibel und da kenne ich mich nicht aus. Ich muss erst ganz viel Bibel lesen und mich da drin auskennen und dann kann ich mich da sehen lassen. Und das zeigt ja, was für ein Bild von dieser Gruppe es ist. Ja, also um da dazu zu gehören, um da anerkannt zu sein, um da nicht schlecht aufzufallen. Und ich meine das gar nicht böse. Ich habe jetzt neulich auch mit jemand anders gesprochen, die sagt, ja, sie traut sich nicht beim Abend mal nach vorne zu gehen, weil man Angst hat, schlecht aufzufallen und sich zu zeigen als jemand, der damit nicht so ganz vertraut ist. Das ist eigentlich schade, sag ich mal so, dass christliche Gemeinschaft als so etwas gesehen. Und das zeigt eben, wenn man christliche Gemeinschaft versteht als derer, die Rituale beherrschen, die Bibel kennen, dann ist es nicht die christliche Gemeinschaft, von der Bonhoeffer und die Bibel reden.
Die von Christus allein lebt.
Genau.
Ja. Die fromme Gemeinschaft, schreibt Bonhoeffer, die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Das ist sozusagen, und das Grund, wenn er sagt, die Art, wie Gott das Problem löst, nicht wie wir, wie Gott das Problem löst, ist, dass er uns die Beichte schenkt. Da passiert im Grunde der Durchbruch. Da darf ich Sünder sein. Da darf ich echt sein. Und da empfange ich sozusagen die Vergebung. Und da ist Bonhoeffer ganz lutherisch sozusagen, der sagt, in der Beichte spricht Gott selbst. Ne? Also wie Christus sagt, Johannes im 20. Kapitel, was ihr auf Erden lösen werdet, ist auch im Himmel gelöst. Und Matthäus 16, 18, Johannes 20, Zitat Bonhoeffer, damit hat Christus uns die Gemeinde und in ihr den Bruder zur Gnade gemacht. Er steht nun an Christi statt und spricht uns Vergebung zu. Deswegen liebe ich so, mir ist es immer wertvoller, dieses alte, ich sag mal, Beichtbekenntnis am Anfang unseres Gottesdienstes, Gott sei mir Sünder gnädig. Mhm. Weil hier ist immer klar, hier sind nur Sünder, hier ist keiner besser als der andere. Das macht am Ende, am Anfang des Gottesdienstes schon mal alles, planiert quasi alles auf eine Ebene. Jeder muss, egal wie die Woche lief, egal wie gut, egal wie schlecht, jeder spricht, muss sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig.
Und ich kenne Leute, die da einen Widerstand gegen haben. Also das habe ich. Ja, ich habe auch schon Leute erlebt, die mir sagten, du sagst immer, dass wir alle Sünder sind. Also ich bin kein Sünder.
Ja, klar.
Ich sündige zwar manchmal, aber ich bin kein Sünder. Sünder, das sind die Mörder und die Kinderschänder. Aber ich bin auch kein Sünder.
Ja. Ja, ich weiß.
Kenne ich auch.
Ja. Aber Gemeinde ist. Nee, mein Herz ja schlägt vor allem für
die. Ich finde die Stelle jetzt gar nicht. Ich fand es interessant, dass Bonhoeffer an einer Stelle ausdrücklich sagt, dass Gemeinde nicht Krankenhaus und nicht Hospital ist, was ich.
Ja, in Auseinandersetzung mit der Psychologie.
Ja, genau.
Er sagt sozusagen, in der Psychologie bin ich ein Kranker,
ja.
der vor allem geheilt werden muss, aber hier bin ich ein Sünder. Das ist nochmal, was dem vergeben wird. Es gibt natürlich auch in der biblischen Bildwelt das Bild vom Kranken.
Genau, und das ist ja grundsätzlich etwas, was ich erstmal gut finde, im Gegensatz zu dem, hey, hier treffen sich die ganzen Gesunden und so. Genau, an der Stelle ist das. Das ist nochmal in einem anderen Kontext. Aber
da war ich. Ich muss therapiert werden.
Genau, ich muss nicht, aber da war man, als ich das gelesen habe, war ich nochmal erstmal wieder, ups, Moment mal, das sage ich doch immer, aber man muss den Kontext sich angucken.
Genau. Ich würde gern eins dieser wirklich starken Absätze einmal vorlesen. Ja, weil ich finde, es gibt hier wieder so einen dieser starken.
Lies ihn schön langsam vor, bitte.
Mach ich mal, ich gebe mir Mühe. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer wieder die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Die Sünde muss ans Licht. Das Unausgesprochene wird offen gesagt und bekannt. Alles Heimliche und Verborgene kommt nun an den Tag. Es ist ein harter Kampf, bis die Sünde im Geständnis über die Lippen kommt. Aber Gott zerbricht eherne Türen und eiserne Riegel, Psalm 107. Indem das Sündenbekenntnis im Angesicht des christlichen Bruders geschieht, wird die letzte Festung der Selbstrechtfertigung preisgegeben. Der Sünder liefert sich aus, er gibt all sein Böses hin, er gibt sein Herz Gott und er findet die Vergebung aller seiner Sünde in der Gemeinschaft Jesu Christi und des Bruders. Die ausgesprochene, bekannte Sünde hat alle Macht verloren. Es ist schon, ich finde, die Beschreibung der Sünde und die, von Einsamkeit, diesen Kreislauf, der ja so ist. Sünde macht einsam und dann, wenn ich mit der Sünde wieder allein bin, packt sie mich noch, wird sie noch größer und das ist schon stark erkannt, finde ich.
Genau, und deswegen, er redet ja von verschiedenen Durchbrüchen und ja. Der erste Durchbruch ist eben, die Beichte ist der Durchbruch zur Gemeinschaft.
Genau, so überschreibt
er es. Bevor wir zu den anderen drei Durchbrüchen kommen, soll ich schon mal meine kritische, praktische Frage stellen?
Ja, mal gut.
Also, es ist super, finde ich, wie Bonhoeffer hier die Beichte wiederentdeckt, kann man sagen, und betont. Das war in der evangelischen Kirche lange völlig weg und ist auch trotzdem seitdem noch nicht wieder da. Ich erlebe das ganz selten, dass Leute mal persönlich zu mir kommen und sagen, sie wollen mal beichten. Es gibt im Gottesdienst allgemeine Beichten, die noch was anderes sind. Also hier geht es ja um eine persönliche Beichte vor dem Bruder. Und wenn ich mal darüber rede, dann sage ich, ja, es gibt eben verschiedene. Es gibt das die allgemeine Beichte im Gottesdienst. Man kann zum Pastor gehen, aber man kann es eben auch vor allem mit Christen machen. Und so beschreibt Bonhoeffer das ja hier, vor einem Bruder oder einer Schwester. Und da wäre eine Frage, wie würden wir da hinkommen? Bonhoeffer schreibt das Ganze ja als Anregung für die Kirche. Wie kommen wir denn da hin? Es ist ja nochmal explizit nicht so gemeint, das macht nur der Pastor, sondern es macht eben gleichzeitig, und da gibt es jetzt keine hilfreichen Gedanken von Bonhoeffer, ist die Gemeinschaft, in der er das macht, ja eine Gemeinschaft von lauter Pastorschülern, die das also in irgendeiner Form auch ein bisschen gewöhnt sind.
Ja.
So, die so wissen, wie das geht und die da schon mal was drüber gemacht haben und so weiter. Also das muss man einfach sagen, wenn wir jetzt darüber reden würden, wie wir das tatsächlich in die Breite kriegen, gut, vielleicht fängt das bei den Pastoren an, aber das, also das finde ich sehr, sehr wichtig nochmal. Für ihn ist das etwas, was christliche Gemeinschaften untereinander hinkriegen sollen, aber da, wo er das praktiziert, hat er schon so eine auserwählte Schar, sag ich mal so.
Ja,
und das wäre eine tatsächlich praktische Frage, wie das gelingen kann.
Also ich mache mich ja unendlich verletzbar in dem Moment, wo ich sozusagen einem anderen meine inneren Abgründe zeige.
Ja.
Und da ist natürlich auch die Gefahr, dass sowas, dass Menschen da sich übergriffig mit zu verhalten. Ne? Also da gibt es ja alle möglichen Dinge, die schiefgehen können, wenn ich jetzt in der Gemeinde sage, lasst uns mal eine beichtende Gemeinde werden, sage ich mal so.
Genau, und manchmal ist das ja auch hilfreich, was weiß ich, also christlichen Kongressen oder so. Ich erinnere mich, da war ich noch ganz jung, da war ich noch Student, da war ich auf so einem christlichen Kongress und da gab es so Seelsorgeangebote und das fiel mir total leicht, da hinzugehen, weil ich wusste ja, der, mit dem ich da rede, den sehe ich nie wieder. So. Und das ist ja hier nochmal was anderes. Und also ich bin da gar nicht zum Beichten hingegangen, weiß ich noch, aber ich bin da hingegangen, auch um Sachen zu erzählen, wo ich in meinem Leben nicht zufrieden war. Und es gab eine Sache, wo ich mit mir nicht zufrieden war. Und dann hat der gesagt, hast du schon mal gebeichtet? Und hat das sozusagen aus meiner eigenen Anklage und Unzufriedenheit zu etwas gemacht, was ich Gott bei, also das fand ich, das war für mich eine ganz befreiende und interessante Erfahrung, das nochmal in so, also in diese Perspektive, die ich so nicht erwartet habe, die aber jetzt auch nicht so überraschend ist, wenn man darüber nachdenkt, aber da wäre ich von allein nicht drauf gekommen.
Ja.
Es gibt mehr Durchbrüche.
Es gibt mehr Durchbrüche. Aber ich muss bei dem einen nochmal darauf hinweisen.
Ja.
Er sagt damit, aber Gott zerbricht eherne Türen und eiserne Riegel. Ich frage mal, wer ist wieder das Subjekt des Satzes? Wer ist der Held? mit deiner Formulierung, die du manchmal hier bringst beim Tischgesprächen. Wer ist der Held der Geschichte gerade? Wer bricht hier eigentlich durch?
Genau, ganz wichtig, der Beichtvater, die Beichtmutter muss nicht die sein, die bohrt und drängelt oder was weiß ich.
Ja. Gott findet seinen Weg irgendwie uns, wenn wir heillos mit der Sünde allein sind, uns zu retten. Mhm. Ne? Christus kommt und er kommt durch die Worte unserer geistlichen Geschwister. Genau, der erste Durchbruch ist der Durchbruch zur Gemeinschaft. Es gibt vier Durchbrüche, die in der Beichte geschehen, sagt Bonhoeffer. Der zweite ist der Durchbruch zum Kreuz. Wenn ich beichte, Das ist die beste Medizin gegen meinen geistlichen Hochmut, sage ich einmal. Weil Beichte heißt sterben. Also Beichte ist ja im Grunde, und das würde ich mir schon sagen, dass auch so in der lutherischen Tradition so ist, ist auch Zurückkehr zur eigenen Taufe. Und was in der Taufe ja geschehen ist, ist, ich bin mit Christus gestorben und auferstanden. Und das passiert hier immer wieder. Also wenn ich beichte, also ich trage meinen alten Menschen zu Grabe. Der dritte Durchbruch ist dann der Durchbruch zum neuen Leben. So wie wir in der Beichte sterben, stehen wir auch wieder auf.
Genau, das in dem Taufding, also die Taufe genau. Wäre jetzt zweiter, dritter Durchbruch. Durchbruch zum Kreuz genau. Und Durchbruch aber zum auch dann das neue Leben.
Genau, die Macht der Sünde wird gebrochen. Und jetzt kommen wir nochmal zum, ich finde, der erste und der vierte Durchbruch, das sind so die, da liegt das Gold wieder bei Bonhoeffer. Er nennt ihn den Durchbruch zur Gewissheit. Und die eigentliche Frage ist, wie kann ich eigentlich mir sicher sein, dass mir vergeben ist? Und zu dieser Frage nimmt Bonhoeffer erstmal einen Anlauf. Und er fragt, und ich finde die Frage echt spannend, und das ist ja seine Beobachtung, warum fällt es uns eigentlich viel leichter, Gott im persönlichen Gebet unsere Sünden zu bekennen, als voreinander?
Weil es nicht so peinlich ist.
Ja, aber er sagt, und er denkt, er geht da so ein bisschen theoretisch ran und sagt, eigentlich müsste es viel leichter sein, dass ich dir, Knut, meine Sünden bekenne als Gott, weil Gott ist heilig. Gott ist vollkommen, du bist ein gefallener Sünder wie ich. Du bist doch quasi viel näher dran als ich. Hm. Und Bonhoeffers Theorie, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber seine Theorie ist erstmal, dass er sagt, vielleicht fällt es uns deshalb so leicht, Gott das zu sagen nur, weil wir es eigentlich gar nicht Gott sagen, sondern eigentlich nur uns selbst. Eigentlich beichten wir uns selbst und dann vergeben wir uns nur selbst. Und wenn man sich nur selbst vergibt, hat es keine Kraft. Es ist keine echte Vergebung. Aber woher weiß ich dann jetzt, dass Gott mir wirklich vergeben hat, wenn ich einfach vor mich her bete und Gott um Vergebung bitte? Woher weiß ich das eigentlich? Wie kann ich die Gewissheit haben? Und da sagt er, dafür ist eigentlich die Beichte gegeben. Und das ist auch wieder ganz in lutherischer Tradition. Die Sakramente und auch so, die Beichte ist gegeben für Gewissheit.
Ja.
Dass ich es wirklich weiß. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier ist oder ganz am Anfang. Ich glaube doch ganz am Anfang. Der Christus im Bruder ist größer als der Christus in mir.
Genau. Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Und ich würde immer sagen, wenn jemand sagt, ich habe das Gott gebetet, war, ist es mir jetzt nicht vergeben, dann würde ich ihm sagen, würde ich jetzt nicht sagen, nein. So. Mhm. Also es ist jetzt nicht, aber klar zu machen, aber es gibt doch Sachen, wo du dann wieder unsicher wirst. Und das ist genau, das zeigt es doch, dass es eine Gnade ist, wenn Gott dir einen Bruder oder eine Schwester gibt und den gibt er dir, damit er durch den oder die dir das Wort der Vergebung zusprechen kann, weil das stärker ist.
Ja, weil in uns selbst immer die Stimmen lauter sind, die sagen, nein, stimmt nicht.
Ja.
Gott hält sein Wort nicht. Gott wird mir nicht vergeben. Aber wenn jemand anders es sagt, kommt es schneller an. Besser, also kommt es manchmal überhaupt erst an. Deswegen brauchen wir Beichte für Gewissheit. Und dann sagt Bonhoeffer hinterher noch so ein paar, ich sag mal, allgemeinere Sachen zum Thema Beichte, die er auch wichtig finde, oder die ich auch wichtig finde. Er sagt einmal, wir bekennen in der Beichte konkrete Sünden, weil das ist ja auch mal die Gefahr in Allgemeinplätzen. Ne? Also man kann sich auch im Allgemeinen ganz gut verstecken. Also ich bin so hochmütig.
Ja.
Das ist nicht so peinlich, wie wenn ich Situationen erzähle, wo sich der Hochmut Bahn gebrochen hat. Von daher, in der Beichte ist Platz für konkrete Sünden, auch wenn wir wissen, damit ist nicht alles ausgeschöpft. So, aber indem wir Vergebung für Konkretes erfahren, ist auch alles vergeben.
Genau, das ist ja bei Luther auch ein wichtiges Thema, weil das so eine Diskussion war. Und Luther sagt, nein, man muss nicht alles, also bei Luther war ja die Frage, vergibt Gott einem nur das, was man auch wirklich konkret gebeichtet hat.
Ja, mittelalterliche Beichtpraxis.
So, das war die Regel damals. Ja. Deswegen ist Luther, bevor er das Evangelium ganz begriffen hat, auch stundenlang zur Beichte gerannt und dann wieder sofort, wenn ihm was eingefallen ist, wieder neu. Und dann sagt Luther aber in der Bibel steht doch auch, wer kann merken, wie oft er fehlet? Gott verzeiht mir auch die verborgenen Sünden. Also man kann Gott auch sagen, hier, du, mir fällt gar nicht alles ein. Das, was du mir aufs Herz legst, das beichte ich. Und ich bitte auch um deine Vergebung für das andere.
Ja. Bonhoeffer sagt, jeder Christ darf dem anderen zum Hörer einer Beichte werden. Das ist ja auch eine Gefährdung manchmal, dass alles so auf den Pastor zugespitzt ist in Gemeinde. Und er sagt, das ist auch nicht gut. Mhm. Also auch für so eine Dynamik in der Gemeinde nicht gut. Weil da schon, Bonhoeffer ja merkt, da ist ja auch eine Machtdynamik drin. Mhm. Ne? Und wenn das eine gewisse Verteilung hat in der Gemeinde, ist das sicherlich nicht immer so schlecht. Was gibt uns die Kraft, eine Beichte zu hören? Ich lese nochmal einen Abschnitt von Bonhoeffer vor. Wer vor der Furchtbarkeit der eigenen Sünde, die Jesus ans Kreuz schlug, einmal erschrocken ist, der erschrickt auch vor der schwersten Sünde des Bruders nicht mehr. Er kennt das menschliche Herz aus dem Kreuz Jesu. Also noch Zitat, nicht Lebenserfahrung, sondern Kreuzeserfahrung macht den Beichthörer. Andere sind manchmal nicht so erschreckt über das, was man selber in einem vorgeht, wie man selber, wenn man es ausspricht.
Ja, aber da gibt es auch verschiedene Varianten von. Ich kenne auch die Variante, dass ich über meine Sünde rede und der andere sagt, das macht doch jeder. Also es
ja.
Und da denke ich, ja, nee, das.
Das ist es aber.
Das ist es nicht.
Das ist es nicht. Das heißt ja, dann darf ich ja wieder nicht Sünder sein.
Ja, genau. Richtig.
Dann darf ich wieder nicht Sünder sein. Dann ist es sozusagen, das ist ja die andere Strategie im Grunde, wie ich mit meiner Sünde alleine bleibe, indem ich so tue, als wäre sie keine Sünde.
Ja.
Das ist ja heute auch, ne? Dass man dann so tut, als wäre das, was eigentlich, wo ich mit meinem Gewissen als Sünde komme, naja, es ist gar keine Sünde, es ist menschlich.
Genau.
Es löst das Problem auch nicht. Ich bin wieder mit meiner Sünde allein. Nein, das ist das, was wir, wir wiederholen uns zu oft, leid, aber was bei Bogiertz, das ist ja, es ist eine große Sünde.
Ja.
Du bist ein großer Sünder. Aber Jesus ist ein noch größerer Heiland.
Genau, und das ist der Punkt. Jesus reißt eben nicht erschrocken die Augen auf und sagt, das habe ich ja noch nie gehört oder das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht oder so. Das hat mir auch mal jemand erzählt, wo die gebeichtet hat und dann hat die andere gesagt, das hätte ich nie von dir gedacht. Ich dachte immer, du wärst so ein Engel. Und sie fand das gut. Und da habe ich gedacht, sie fand es gut, für einen Engel gehalten zu werden. Und hat daraus ihren Trost gezogen. Ja. Und da habe ich gedacht, nee, das ist auch nicht. Also das Gute ist, Jesus, meine Sünde hat Jesus viel Kraft gekostet. Das ist was Schweres, ja, das hat ihm Mühe gemacht. Das steht bei Jesaja, du hast mir Mühe gemacht mit deiner Sünden und Arbeit mit deiner Missetat. Aber er hat sie gemacht und sie ist getragen und er ist nicht mehr erschrocken und ist auch nicht über mich erschrocken. Und der mir die Vergebung zuspricht, kann mir das aus der Gewissheit Jesu tun, dass dafür gesorgt ist, dass sich jemand diese Sache angenommen hat.
Ja. Wollen wir über das Abendmahl sprechen?
Können wir noch kurz, da ist tatsächlich ja nicht so viel, ne? Also.
Nee, genau. Das Kapitel ist überschrieben mit Beichte und Abendmahl, aber es ist nicht so viel zum Abendmahl. Aber er, Bonhoeffer streicht heraus, was auch eine alte christliche Tradition ist, sozusagen das Beichte auch als Vorbereitung zum Abendmahl zu sehen. Und dass sozusagen alles aus dem Weg geräumt wird, was auch eine Gemeinschaft trennt und man dann auch befreit im Grunde an den Tisch des Herrn geht. Also das ist ja auch in der Bergpredigt, wo Jesus im Grunde sagt, ne, geh nicht zum Altar, ehe du nicht mit deinem Bruder versöhnt bist. Das nimmt Bonhoeffer auch auf. Und das kann ich mir auch noch mal mehr vorstellen als so einer Sonntagsgemeinde, wo man ja nicht zusammen lebt in der Regel.
Ja.
Dass natürlich, wenn man eine Woche zusammen verbringt, auch Dinge da sind, die es gut sind, dass man sie ausräumt, ehe man zusammen das Abendmahl empfängt.
Also was, das müsste man jetzt nachgucken, aber ich denke, was hier schon besonders ist, also zur damaligen Zeit wurde das Abendmahl deutlich seltener gefeiert als heutzutage.
Ja.
Ja. Und dass offensichtlich Bonhoeffer da eine andere Praxis im Prediger, also so wie er davon schreibt, ist das nicht etwas, was nur dreimal im Jahr im Predigerseminar passiert, sondern gehört da eigentlich in den Wochenvollzug offensichtlich mit rein.
Ja, müsste man mal nachgucken, wie das in Finkenwalde gemacht wurde. Genau, und er sagt, das ist sozusagen der Zielpunkt und damit schließt er am Ende so einen Bogen. Na, am Anfang hat er ja gesagt, gemeinsames Leben, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt in der ersten Folge, weil wir die Zeit nicht hatten. Gemeinsames Leben ist für Bonhoeffer gemeinsames Leben unter dem Wort. Das ist sozusagen, ne, Christus, das Wort Gottes, ist der Mittelpunkt. Gemeinsames Leben unter dem Wort und er sagt, hier im Abendmahl findet dieses gemeinsame Leben seinen Zielpunkt. Na, er schließt den Kreis zum Anfang des Buches, Zitat Bonhoeffer, ist, glaube ich, das der letzte Satz des Buches. Das gemeinsame Leben der Christen unter dem Wort ist im Sakrament zu seiner Erfüllung gekommen.
Jetzt haben wir 5 Folgen dazu gemacht.
Boy, boy.
Und ich frage mich weiterhin, wie man davon Sachen noch konkret umsetzen kann.
Ja. Yep.
Das also
bei allen
guten Ideen und Erfahrungen der Hörer freuen wir uns auch mal über Mails, die diese Diskussion weiterführen.
Ja.
Also Merte möchte mal Fragen haben. Ja, ich auch, aber wenn ihr da
Ideen
Erfahrungen und Ideen habt, lesen wir auch gerne.
Ja. So viel mal dazu.
Viel Spaß beim Lesen des Buches.
Lesen des Buches ist.
Und beim Austausch darüber.
Lohnt sich immer wieder. Schreibt uns eine E-Mail an tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und mit einem ganz neuen Thema. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.